Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Wladimir Balzer.
Herzlich willkommen zur Kultur vom Tage, in der wir unter anderem mit einer Frau telefonieren, die die Graffiti-Kunst berühmt gemacht hat und sich auch die Frage stellt, warum Graffiti eigentlich illegal sein muss, damit sie wirklich gut ist. Wir erinnern an den Modedesigner Kenzo Takada und wir hören Musik von einer Frau, die nur 4 Jahre lang Platten aufgenommen hat, aber diese Zeit hat sie sehr gut genutzt. Vor 50 Jahren starb sie. Janis Joplin. Is everybody ready? Graffiti. Für viele ist es Kunst, für andere ist es ja auch sowas wie Vandalismus. Aber was auch immer es ist, die wichtigsten Werke der Welt, die wichtigsten Graffiti-Werke der Welt, hat eine Frau fotografiert, die jetzt eine große Retrospektive in Berlin bekommt, nämlich Martha Cooper, New Yorker Fotografin, die schon in den frühen 80ern begann, Graffiti in ihrer Stadt zu dokumentieren und den Band rausbrachte Subway Art, der weltweit Verbreitung fand und dementsprechend Nachahmer. Ohne sie wäre Graffiti vermutlich nicht so schnell ein globales Phänomen geworden. Kurz vor der Sendung habe ich sie erreicht. Am Telefon in New York. Mit mir im Studio hier in Berlin war Maria Mia, die freundlicherweise gleich gedolmetscht hat.
And it's good morning here and good evening to you.
Sie sind jemand, der sehr viel reist. Sie sind schon 12.000 Meilen von Bangkok nach Oxford in England auf einem Motorbike gefahren. Und jetzt ist die Situation natürlich ganz anders. Man kann kaum reisen. Wie fühlt sich das an für Sie?
Also ehrlich gesagt genieße ich das sehr, denn ich bin ja immer wirklich sehr viel gereist. Und jetzt hier in New York zu sein, New York City ist mein Lieblingsort auf der Welt und ich bin ziemlich froh, hier einfach meine Ruhe zu haben.
Das heißt aber auch, dass Sie neue Motive finden müssen, auch in der Stadt selbst. Wie viel fotografieren Sie gerade in New York? Sind Sie stark auf den Straßen unterwegs?
Ich hatte ehrlich gesagt Angst, rauszugehen, also wegen Corona. Und ich habe die meisten Fotos hier vom Fenster aus gemacht. Ich habe einen sehr schönen Blick über den Riverside Park und ich habe dann die Leute fotografiert, die im Park oder am Park langgehen. Und jetzt fange ich gerade erst wieder an, seit März zum ersten Mal rauszugehen, denn die Pandemie hat hier ja wirklich krass zugeschlagen. Es gab so viele Tote und da habe ich mich nicht getraut, rauszugehen.
Leave the house.
Haben Sie die letzten Monate dann in Ihrer Wohnung auch damit verbracht, zum Beispiel laut Hip-Hop zu hören? Das ist ja die Musik, die, glaube ich, mit Graffiti auch groß geworden ist.
I wish I could say yes, but in fact, no, I did not.
Also ich wünschte, ich könnte ja sagen, aber nein, das ist nicht der Fall, denn von allen Elementen des Hip-Hop ist die Musik der Bereich, in dem ich mich am wenigsten auskenne. Und das liegt daran, dass dieser Bereich eben nicht visuell ist. Also das ist anders als bei Graffiti oder Breakdancing, wo ich wunderbar Fotos machen kann von. Ich kann zwar die Leute fotografieren, die die Musik machen, aber natürlich nicht die Musik selber. Und bei der Kunst ist das natürlich was ganz anderes. Das ist super, da kann ich großartige Fotos von Graffitis machen und so weiter.
It allows people to look at it for many years to come.
Bleiben wir mal noch im Moment bei New York, bei der Stadt, also die ja auch Hometown von Donald Trump ist, dem Präsidenten, den er jetzt auch die Krankheit ereilt hat. Wie würden Sie denn die Stimmung in New York City beschreiben im Moment, so kurz vor den Wahlen, wo sich ja politisch so viel entscheidet?
I would say that my view is probably pretty one-sided, leaning towards, of course, the Democratic point of view.
Meine Perspektive ist da sicher etwas einseitig, also sehr stark ausgerichtet in die demokratisch-liberale Richtung. Und ich habe auch keine Freunde, die Trump gewählt haben. Es ist sogar schwer vorstellbar für mich, solche Freunde zu haben. Aber ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja die TV-Debatte gesehen zwischen Biden und Trump. Und in dieser Debatte hat Biden Trump einen Clown genannt. Und ich würde mich dieser Ansicht einfach anschließen. Und was das Leben in der Stadt betrifft, ich bin ja, wie gesagt, nicht so viel draußen gewesen, aber ich habe kürzlich eine Wand an der Houston Street fotografiert. Da war ein Bild von Keith Haring und daneben ist das jetzt kuratiert worden, sozusagen, das freigegeben worden zur künstlerischen Darstellung. Und da gab es eine interessante Darstellung von sozusagen der Situation der Stadt. Die wurde da dargestellt durch einen Elefantenschädel, sozusagen ein geköpfter Elefant, der für die Republikaner steht, das Symbol der republikanischen Partei. Und dieses Kunstwerk konnte da so bestehen. Es gab keine Kritik zu diesem Kunstwerk. Und deswegen gehe ich mal davon aus, dass die meisten New Yorker mit dieser Darstellung einverstanden sind. Das heißt, ich habe wirklich große Hoffnung, dass die Wahlen uns und auch anderen Frieden bringen werden. Ein Problem ist natürlich das Thema Ruth Bader Ginsburg, die Richterin am obersten Gerichtshof, die ja eine ausgesprochene Frauenrechtlerin war. Und das war ein harter Schlag, dass sie gestorben ist und ein wirklich schlechtes Timing, da Trump jetzt die Möglichkeit bekommt, eine neue Richterin einzusetzen. Und das kann für Frauen in den USA natürlich ein Desaster sein.
Wie haben Sie eigentlich die Graffiti-Bewegung in den letzten Jahren wahrgenommen, auch jetzt seit der Ära Trump zum Beispiel? Also man weiß ja, dass Graffiti auch immer für Menschen stand, die sich vielleicht woanders nicht äußern konnten. Dass es immer auch ein bisschen Underground-Charakter hatte, zumindest in den 70er und 80er Jahren. Auch wichtig für die Black Community in den USA. Marginalisierte Gruppen konnten sich dadurch ausdrücken. Haben Sie da was in den letzten Jahren beobachtet, was nochmal speziell war, auch in der Trump-Ära, was die Graffiti-Kunst angeht?
You know, the kind of graffiti that I document, New York City graffiti, is more about what they call style writing.
Also die meisten Graffitis, die ich fotografiere, da geht es mehr um Schrift und den Stil der Schrift und um weniger um Politik. Es gibt natürlich überall auf der Welt politische Graffitis. Aber in New York geht es wirklich viel mehr um Buchstaben, darum, wie man seinen Namen schreibt, wie das dann aussieht. Und ich habe nicht wirklich bemerkt, dass sich das jetzt politisch irgendwie niederschlägt. Natürlich gibt es jetzt viele Black Lives Matter Schriftzüge. Aber das ist etwas anderes. Normalerweise, was ich fotografiere, sind Leute, die ihren Namen oder Spitznamen schreiben. Also Graffiti hat für mich immer mit Buchstaben, mit Schrift zu tun, mit dem Alphabet. Street Art, also diese Straßenkunst, ist kulturell interessant, politisch und so weiter, aber das sind zwei verschiedene Bereiche.
Dann bleiben wir bei dem Bereich, der Sie besonders interessiert, also die Graffiti-Art, die Namen, die Nicknames, das, was eher nicht so politisch ist, was Sie viel fotografiert haben und was man auch nachvollziehen kann in dem Buch Subway Art. Was hat sich da eigentlich in den letzten, ja, inzwischen sind es ja fast schon 40 Jahre, geändert auch im Stil der Künstler?
Well, I would say that it was an extreme underground art movement that kids were doing for each other.
Es hat sich ja um eine extreme Untergrundkunst gehandelt, die Jugendlichen untereinander, füreinander gemacht haben, die von den Erwachsenen gar nicht verstanden wurde. Ich habe sie auch nicht verstanden. Und jetzt ist sie sozusagen aus dem Untergrund nach oben gekommen. Hip-Hop hat Graffitis selbstverständlich bekannt gemacht, wobei viele Graffiti-Künstler sich klar vom Hip-Hop distanzieren und sagen, wir wollen damit gar nichts zu tun haben, wir haben eigentlich immer James Brown gehört oder irgendwas ganz anderes. Aber es ist schon so, dass die Rapper mit ihren Albumcovers, die im Graffiti-Stil gehalten waren, diese ganze Kunst populär gemacht haben und auch mit dafür gesorgt haben, dass sich Kunstagenten plötzlich dafür interessiert haben, dass Leute sich damit schmücken wollten und so weiter. Also es ist vom ganz illegalen Untergrund zum anerkannten grafischen Kunstobjekt geworden.
Being an above ground recognition of this kind of style writing as graphic art.
Jetzt ist ja die Retrospektive von Ihnen zu sehen in Berlin, in der Stadt, in der Sie auch schon Zeit verbracht haben, um dort die Graffiti-Szene zu porträtieren. Wenn Sie da jetzt Unterschiede feststellen müssten zwischen Berlin und New York, das sind ja zwei Städte, die sich immer mal wieder aufeinander beziehen in vielerlei Hinsicht. Was würden Sie da sehen? Was sind da für Unterschiede?
Well, I'd say they're very similar.
Ich würde sagen, dass diese beiden Städte in dieser Hinsicht sich sehr ähnlich sind. Also ich habe ja vor allem Erfahrungen mit Leuten, die nachts rausgehen, die ich begleitet habe auf ihren Streifzügen, wenn sie ihre Graffitis sprühen. Und ich habe da eigentlich eine ganz ähnliche Leidenschaft festgestellt. Es geht ja darum, dass man sich vorher genau vorbereiten muss. Diese Writer, also Schreiber auf Deutsch, die nennen sich ja nicht Künstler, sie nennen sich Writer. Und das, was sie da schreiben, muss genau geplant werden, was sie tun, dass sie Handys dabei haben, die nicht geortet werden können, dass jemand aufpasst und so weiter. All diese Sachen, wie bei einer militärischen Mission, obwohl ich selber noch nie auf so einer war. Aber so stelle ich mir das vor. Und was sie schreiben, muss vorher auch exakt geplant werden. Man muss ja überlegen, welche Farben man braucht, welche man mitnimmt, welches Werkzeug, ob man eine Leiter braucht und so weiter. Also das wird minutiös geplant, heute wie früher. Nur ein paar Hilfsmittel und Techniken haben sich vielleicht geändert.
Wie wichtig ist denn für diese Kunst eigentlich, im Unerlaubten sich zu bewegen, im Illegalen? Ist das Teil auch sozusagen des Selbstverständnisses dieser Kunst?
Ja, ich bin ein großer Fan illegaler Graffitis. Man versteht sofort, wenn man mit den Leuten unterwegs ist, die nachts rausgehen, was dieser Kick der drohenden Verhaftung bedeutet. Also ich finde in diesem Sinne diese illegalen Werke oft auch frischer, denn sie entstehen unter Zeitdruck und die Leute machen es füreinander. Wenn man diesen Künstlern jetzt alle Zeit der Welt geben würde und alle Materialien, die sie brauchen, also wenn sie jetzt eine Woche hätten für ihr Werk, dann glaube ich, dass es statischer werden würde irgendwie. Also ich glaube, diese begrenzte Zeit tut diesen Werken gut und auch die Tatsache, dass sie es füreinander machen, dass es ihnen egal ist, was die Außenwelt darüber denkt.
Not trying to figure out what the outside world might want.
Ich glaube, dass Leute, die nie selbst gesprayt haben, gar nicht wissen, wie kompliziert das eigentlich ist. Also die Graffiti-Künstler haben diese Kunst perfektioniert, würde ich sagen. Wie wichtig ihnen einzelne Details sind, merkt man daran, dass die Kids teilweise bis New Jersey rausgefahren sind, um eine bestimmte Farbe zu finden von New York aus. Heute ist es so, dass diese Farben in vielen verschiedenen, sogar spezialisierten Läden verkauft werden, überall auf der Welt. Und auch verschiedene Kappen, die einen breiteren gesprühten Strich ermöglichen oder einen schmaleren, all diese Sachen, um die man sich früher gründlich kümmern müsste, um die überhaupt zu bekommen, die kann man jetzt überall kaufen oder einfach bestellen. Und das sorgt dafür, meiner Ansicht nach, dass die Werke heute komplizierter und detaillierter sind als früher.
Much more complicated. And with many more details than they used to be.
Ich vermute mal, Sie kennen jedes Graffiti-Kunstwerk in New York. In Berlin kennen Sie auch einige. Wenn Sie jetzt zurückschauen auf diese letzten 40, 45 Jahre, gibt es da eigentlich ein Werk, was sich wirklich regelrecht eingebrannt hat in Ihr optisches Gedächtnis, was Sie immer wieder vor sich haben, was für Sie immer noch ja, der Höhepunkt von Graffiti-Kunst ist?
There are many. It's hard to choose one, but if
es gibt so viele, es ist schwer, da auszuwählen. Als Fotografin erinnere ich mich natürlich besonders gut an die Werke, von denen ich selber gute Fotos gemacht habe. Besonders schwebt mir da ein Werk von einem Künstler namens Blade vor, den ich auch persönlich kenne. Der hat ungefähr 4000 verschiedene Schriftzüge auf Zügen gemacht und eins ging über einen ganzen Waggon mit so schwebenden Buchstaben. Davon habe ich ein Foto gemacht, was wirklich sehr gut geworden ist. Und er bat mich dann auch, dass ich ihm dieses Bild schicke und er macht jetzt andere Sachen. Aber es ist ein Objekt, was ich sehr mag, aber genau ein Lieblingsobjekt zu wählen, das ist sehr schwer. Es gibt so viele andere Erinnerungen, die gut sind und Fotos, also es ist schwierig.
You know, to choose a favorite, it's going to be bound up with all kinds of other memories and photographs.
Graffiti hat ganz sicherlich auch die Kunst beeinflusst. Graffiti ist, glaube ich, auch ja optisch zumindest erst einmal akzeptiert. Aber dennoch wird bis heute natürlich die Frage gestellt, inwieweit es auch Vandalismus ist, wenn man eben bestimmte Objekte besprüht, die auch zum Teil in öffentlichem Besitz sind, die mit Steuergeldern bezahlt worden sind, die dann eben zum Teil auch wieder dann bereinigt werden von diesem Graffiti auch mit viel finanziellem Aufwand. Was sagen die Graffiti-Künstler eigentlich zu diesem Vorwurf und wie halten Sie es selbst damit?
You know, actually, there is an unwritten code of conduct.
Die Graffiti-Künstler haben so eine Art ungeschriebenen Kodex, dass sie nicht auf Statuen oder Marmor sprühen oder auf wirklich schöne Gebäude. Und das sehe ich selber auch so. Das sollte man nicht tun. Ich mag keine Graffitis auch, die über gute Arbeiten anderer gesprüht werden. Aber natürlich halten sich längst nicht alle an diesen Kodex. Also ich mag auch nicht alle Graffiti-Künstler. Ich bin kein Fan davon. Ich wünschte mir, dass die Leute sich wirklich alle an diesen Kodex halten würden. Es ist Vandalismus, aber es ist ein interessanter Vandalismus.
It is vandalism, for sure, but it's interesting vandalism.
Martha Cooper, die große Fotografin und ihr Werk, wie sie also Graffiti-Kunst sieht aus den letzten 40 Jahren, das ist nachzuvollziehen in einer Retrospektive in Berlin im Urban Nation Museum. Und wir hatten sie im Gespräch, Martha Cooper, the photographer. Thanks so much for the interview. It's been a pleasure.
Okay, well, thank you.
Und für die Übersetzung danke ich sehr herzlich, Marei Amia. Florale Muster, starke Farben, dafür stand er. Einer, der die Pariser Mode von Japan aus erneuerte. Kenzo Takada. Sein Modelabel nannte er einfach nach seinem Vornamen, Kenzo. Jetzt ist er mit 81 Jahren gestorben, an den Folgen von Covid. An den Designer und Unternehmer erinnert Martin Bohne.
Mode und Design, das war Kenzo Takadas Leidenschaft schon seit seiner Kindheit in Imeji in Japan. Und die Hauptstadt der Mode, das war Paris. Da wollt ihr unbedingt hin und nahm auch eine beschwerliche Reise auf einem Frachtschiff über Singapur, Bombay und Marseille in Kauf. Am 1. Januar 1965 kam der 25-Jährige in der französischen Hauptstadt an. Ich dachte damals, dass ich gerade mal 6 Monate in Frankreich bleiben würde. Aber ich bin glücklich, dass dieser Aufenthalt mehr als 50 Jahre später immer noch nicht zu Ende ist. Obwohl seine ersten Jahre in Paris alles andere als Herrenjahre waren. Kenzo hielt sich mit Gelegenheitsjobs über Wasser, lebte in einem kleinen Dienstbotenzimmer, bis er ein paar Modeentwürfe an Louis Ferrat verkaufen konnte. Da hat sich mein Leben verändert und der schnelle Aufstieg begann. 1970 stellte Kenzo mit großem Erfolg seine erste Kollektion vor. Im gleichen Jahr noch eröffnete er die erste eigene Boutique, Jungle Jap. Mit seinen unkonventionellen, fröhlichen und farbenfrohen Kreationen beeinflusste er die Entwicklung der Pariser Modewelt nachhaltig. Florale und geometrische Muster und der japanische Kimono spielten eine große Rolle. In seinen Kreationen nahm er Einflüsse aus vielen Kulturen auf. Kenzo, der seine Marke einfach nach seinem Vornamen benannte, machte ab Ende der 70er Jahre auch durch extravagante Events von sich reden, vorzugsweise im Zirkuszelt oder im gerade gegründeten Nachtclub Palace. Er ließ Mannequins auf weißen Pferden reiten, tauchte selbst als Mickey Maus oder auf einem Elefanten auf. Einmal stieg er nackt auf eine Leiter. Wir waren total verrückt damals. Als ich nackt von der Leiter sprang, haben mich zum Glück 2 Leute unten aufgefangen. Und es ging weiter. 1983 die erste Herrenkollektion. 1988 das erste Parfum, ja klar, Kenzo. Ein Lifestyle-Imperium war geboren. 1993 dann ein Break. Kenzo verkaufte seine Marke für umgerechnet 70 Millionen Euro an den weltgrößten Luxusgüterkonzern LVMH. Einige Jahre später gab er 60-jährig seinen Rückzug aus der Modewelt bekannt. Aber das hielt nicht so lange vor. Ich dachte eigentlich, in Rente zu gehen. Aber nach 1-2 Jahren habe ich mich gefragt, was fange ich denn nun mit mir an? Ich muss mich beschäftigen. Ich brauche den Kontakt zu Leuten, Abenteuer. Und so erweiterte Kenzo sogar sein Wirkungsfeld. Er designte Schmuck, Bettwäsche, Stühle und Yachten, gestaltete Innenräume von Hotels, er fing an zu malen und er schrieb ein Buch. Trotz all seiner Abenteuer, Kontakte und Aktivitäten, Kenzo beschreibt sich selbst als schüchtern. Ja, na klar bin ich schüchtern, sagt er in einem seiner seltenen Interviews in der Fernsehsendung A Neues für die People. Frei übersetzt, ein Blick auf die Promis. Seine Antworten gehen selten über 2 Sätze hinaus. Sehr kurz, denn auch die Antwort auf die Frage, was denn der Esprit von Kenzo sei. Lebensfreude.
Martin Bohne erinnerte an Kenzo Takada. Und der Mann, um dessen Werk es jetzt geht, der hat schon Videokunst gemacht, als das noch richtig aufwendig war. In den fernen 70er Jahren, wo man noch viel analoges Material und einen aufwendigen Schnitt brauchte, um ans Ziel zu kommen. Doch es hat sich gelohnt. Er hat sich seitdem zu den wichtigsten Videokünstlern Deutschlands entwickelt und ist einer Sache immer treu geblieben, nämlich seinem politischen Bewusstsein. Seine Werke, nämlich die von Marcel Odenbach, zeichnet aus, dass er historische Ereignisse in ein neues Licht stellt. Es brennt, so heißt eine Retrospektive mit Werken von Marcel Odenbach in Nürnberg, ein Titel, der sich, Es brennt, auf antisemitische Attacken bezieht. Damals wie heute. Tobi Krone hat sich umgeschaut.
Es brennt. Dieser Titel ist Programm. Und natürlich, wir ahnen es, nicht nur für die Nürnberger Ausstellung Marcel Odenbachs, sondern auch für diese politische Gegenwart. Zum Titelbild, einem lichterloh brennenden Wald vor nächtlicher Finsternis, haben Marcel Odenbach die Waldbrände in Griechenland 2019 inspiriert, ebenso wie Bilder brennender Synagogen in der Reichskristallnacht. Das war die Bildgrundlage.
Dass sich die jetzt wiederum so aktualisiert hat, durch die brennenden Migrationslager in Griechenland und durch die Brände und Verneinung von Herrn Trump des Klimawechsels ist natürlich jetzt noch mal sozusagen Öl ins Feuer gewesen, was eigentlich erschreckend ist, dass es uns so einholt.
Marcel Odenbach spricht über eine Ausstellung, die wie so vieles in diesem Jahr schon vergangenes Jahr konzipiert wurde. Angesichts der Weltlage ist Esperent inzwischen von einer fast kitschigen Konkretheit. Und doch lässt sich wohl erst in diesem Jahr so richtig ermessen, wie genau sich der politische Künstler den Wunden seiner Lebensstationen jeweils gewidmet hat. In den 80ern persifliert Odenbach die Funkstille zwischen Ost und West. Im New York der 90er thematisiert er die Gewalt gegen Schwarze, seit Jahrzehnten den Kolonialismus in seiner zweiten Heimat Westafrika. Inzwischen ist das alles im Mainstream der Hauptnachrichten angekommen. Dieses Grundwissen macht es nun leichter, den Blick auf die künstlerischen Prinzipien Odenbachs zu richten. Denn Es brennt ist ein sogenanntes Metabild. Die Collage setzt Odenbach aus verschiedensten farbigen Papierschichten zusammen, jede mit historischen Motiven bedruckt, die feinst ausgeschnitten und aufgeklebt ein buntes, filigranes Flammenmeer ergeben. Die Drucke zeigen die Gesichter von Dichtern und Denkern der Aufklärung, aber auch die des katholischen Klerus, Nazis und KZ-Szenen, sodass hier von nahem betrachtet ein umfassendes Fegefeuer der westlichen Zivilisation und ihrer Sackgasse Nationalsozialismus entsteht, verpackt in eine Camouflage-Ästhetik, die Odenbach in der Mode des Hip-Hop entdeckte und zum Grundprinzip seiner Kunst erklärt.
Es gibt quasi einen schönen Schein, das Gute, das schöne Äußere, was aber quasi sozusagen eine andere Realität in sich verbirgt. Also man kann es ja ein bisschen auch als Suchbilder bezeichnen. Der Inhalt versteckt sich erstmal in den Bildern.
Ähnlich funktioniert die Serie von 1997, auf drei Streifen reduziert, die Geschichte und Gegenwart schwarzer Menschen in Sportmuster integriert.
Es ist eben auch eine Arbeit, die ich in New York gemacht habe. Ich fand das halt interessant, dass ich eben eine afroamerikanische Community ganz stark mit Adidas geschmückt hat. Und ich als Deutscher natürlich wusste, was Adidas bedeutet für uns als Westdeutscher, dass natürlich Adidas eine sehr zwiespältige Rolle im Zweiten Weltkrieg gespielt hat mit Zwangsarbeitern, die nicht entschädigt wurden, mit Uniformherstellern. Und ich das natürlich absurd fand.
Die Uniform der Black Power im Sportzwirn deutscher Tradition. Mit dem Deutschsein in der Welt beschäftigt sich Odenbach auch in der Filminstallation Tropenkoller, einem Porträt der ehemals deutschen Kolonie Togo. Abschätzige Kommentare der Besatzer über die Kolonisierten werden Bildern aus der Kolonialzeit und Filmaufnahmen aus der Gegenwart Togos gegenübergestellt.
Es wurde immer gesagt, ja, das, was die Deutschen gebaut haben, das steht noch, ne? Die deutsche Technik, die hat eigentlich eher die negativen Seiten überschattet. Das hat mich auch in den Arbeiten ganz stark interessiert. Wie gehen die Leute damit um? Und inwieweit ist es wirklich in den Ländern selbst thematisiert?
Melancholisch rosten herausgerissene Eisenbahngleise vor sich hin. Ein Holzsteg ins Meer. Die Besatzungsmacht nutzte ihn metaphorisch als ihre Brücke der Zivilisation. Auch dies fand Odenbach auf uralten Filmrollen dokumentiert. Inzwischen bauen die Einheimischen diese Brücke Brett für Brett ab. Aus Unabhängigkeits- oder Armutsgründen. Das lässt der Film offen. Von seinem Spiel mit dem kollektiven Gedächtnis und Bildwelten ist die Kuratorin Ellen Seifermann fasziniert.
Erinnerung dockt sich in viele Kontexte immer wieder neu an. Das heißt, aus jeder Perspektive sehen Erinnerungen ja immer wieder ein bisschen anders aus. Und es ist eben auch eine ganz große Parallele, wie Bilder funktionieren.
Die Bilder für die wichtigen politischen Fragen unserer Zeit hat Marcel Odenbach gefunden und neu zusammengesetzt, lange bevor diese Gesellschaft nach ihnen gesucht hat.
Bis Januar in der Kunsthalle in Nürnberg, Marcel Odenbach.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Mit Christian Neugebauer.
Das erfolgreichste britische Satireformat Spitting Image hat nach fast einem Vierteljahrhundert ein Comeback gefeiert. In den 80ern hatte die Puppenshow in Großbritannien bis zu 15 Millionen Zuschauer. Für die Neuauflage wurden über 100 neue Figuren entwickelt, von Greta Thunberg über Angela Merkel bis hin zu Donald Trump, Boris Johnson und Mark Zuckerberg. Jenny Bein.
Außerdem wurden ehemalige Autoren zum Beispiel von den Simpsons eingekauft. Dass es überhaupt ein Comeback von Spitting Image gibt, erklärt der Erfinder der Puppenshow, Roger Law, schlichtweg mit der gestiegenen Nachfrage. Die Menschen sind gerade wegen vieler Dinge verärgert. Und ich glaube, dass ich genau deshalb wieder loslegen durfte. Man muss allerdings heutzutage noch genauer hinschauen, wie man die Karikaturen macht. Man kann nicht irgendwelche Klischees dafür nutzen. Michelle Obama zum Beispiel ist die beliebteste Frau in Amerika. Da muss die Puppe genau passen.
Die neuen Spitting-Image-Folgen sind nur über den Streaming-Dienst BritBox zu sehen. Laut einem Bericht der Sunday Times plant der weltweit zweitgrößte Kinobetreiber Cineworld die Schließung aller Kinos in Großbritannien und Irland. Das Blatt beruft sich dabei auf ein Schreiben des Unternehmens, das am Wochenende an die Regierungen der beiden Länder gehen sollte. Dort betreibt Cineworld knapp 130 Kinos und beschäftigt 5.500 Mitarbeiter. Ohne potenzielle Kassenschlager wie den neuen James-Bond-Film sei die Branche nicht überlebensfähig, hieß es in dem Schreiben. Der verschobene Start des neuen Bond-Streifens ist der jüngste Rückschlag für die Kinobranche. Cineworld wollte sich zu dem Bericht nicht äußern. Nach einer mehr als halbjährigen Unterbrechung dürfen muslimische Pilger wieder die kleine Wallfahrt Umra absolvieren. Die saudi-arabische Regierung hatte diese im März wegen des Coronavirus ausgesetzt und im Juli nur einer kleinen Zahl an Pilgern erlaubt, die große Wallfahrt Hadsch zu vollziehen. Derzeit dürfen täglich rund 6.000 in Saudi-Arabien lebende Pilger die heiligen Stätten von Mekka betreten. Ab 1. November sollen auch Muslime aus dem Ausland wieder zur Umra einreisen dürfen. Nach jetzigen Plänen werden dann bis zu 20.000 Pilger täglich zugelassen. Vor einer Woche hatte das zuständige Ministerium auch eine neue App vorgestellt, mit der Pilger sich für den Besuch anmelden können.
Christian Neugebauer, vielen Dank.
Fazit: Die Kultur vom Tage im Internet. deutschlandfunkkultur.de/Fazit.
Vor 50 Jahren ist sie gestorben, die Frau, die gerade mal 27 wurde. Wie Jimi Hendrix, wie Amy Winehouse, wie Brian Jones. Ein verfluchtes Jahr für außerordentliche Musiker offenbar. Und angesprochen auf das, was Singen für sie eigentlich ist, für Janis Joplin, sagte sie dies.
You just feel yourself. Yeah. It's just like when you're making love with someone.
Du spürst dich einfach selbst. Es ist wie wenn du mit jemandem schläfst. So, als ob du voll und ganz in diesem Moment aufgehst. Unübertrefflich. So, als ob das alles ist, was jemals passiert. Du kommst zu dir selbst. Deshalb ist es so erfüllend, weil es echt ist. Es ist nicht nur Fassade, nicht bloß ein Auftritt. Es ist wirklich ein gemeinsamer Moment mit dir.
Fazit: Die Kultur vom Tage. 4 Monate musste sie pausieren, diese Show, wegen Corona. Jetzt ist sie wieder da, eine der meistgesehenen Comedy-Shows der Welt, nämlich Saturday Night Live. Wie der Name schon sagt, immer Saturday Night und immer live. Letzteres eine Seltenheit übrigens, dieser Live-Aspekt im globalen Comedy-Geschäft. Donald Trump wird wieder von Alec Baldwin parodiert und diesmal ganz neu dabei Joe Biden, dargestellt von Jim Carrey. Antje Passenheim hat sich die Show für uns angeschaut.
It's Saturday Night Live. Und nicht etwa From Home wie noch vor der Sommerpause, sondern aus 8H, Studio 8H im New Yorker Rockefeller Center.
Ladies and Gentlemen, Chris Rock!
Und Host Chris Rock begrüßt tatsächlich ein echtes Publikum.
Thank you. Thank you.
Diese Show ist anders als die anderen.
The show is quite different than every other show.
Ins Studio kam nur, wer zuvor einen Corona-Schnelltest gemacht hat. Natürlich auch der Gastgeber. Die begehrten Tickets wurden im Internet vergeben, hauptsächlich an Mitarbeiter aus dem Gesundheitsbereich.
President Trump's in the hospital.
Präsident Trump liegt mit Covid im Krankenhaus. Mein Herz ist ganz bei Covid. Einen Tag nachdem der Präsident positiv getestet worden ist, schaltet Saturday Night Live noch einmal zur Präsidentschaftsdebatte zurück.
Good evening. I'm your moderator, Chris Wallace. Each candidate will have 2 minutes uninterrupted.
Boring.
Und Alec Baldwin kehrt als Donald Trump zurück.
And the China virus has been very mean to me and being a hoax.
Und dann ist da noch Jim als Joe.
Now, let's do this. I'm holding my bladder. Let's get at her.
Komiker Jim Carrey ist Joe Biden, der ständig den Faden verliert und eine volle Blase hat.
Antifa!
Both of you, this stops right
In das Gerüpel von Trump schaltet sich Kamala Harris ein, die Vizekandidatin, gespielt von Schauspielerin Maya Rudolph.
Because I believe in science.
Und Biden setzt auf das Zusammenspiel von Wissenschaft und Karma.
Could somehow team up.
Stellt euch vor, die beiden tun sich zusammen und schicken uns ein Zeichen darüber, wie gefährlich dieses Virus sein kann. Keiner wünscht dem Präsidenten was Schlechtes. Im Gegenteil, betont Co-Moderator und Drehbuchschreiber Michael
Chick.
Ich wünsche ihm eine lange Erholung.
Saturday Night Live, also eine der wenigen wirklich globalen Comedy-Shows, die auch tatsächlich live stattfinden in der letzten Nacht in New York. Antje Passenheim hat diese Show, die 4 Monate lang pausieren musste, für uns gesehen. Und jetzt gehen wir fast 300 Jahre zurück zu einem der großen italienischen Meister, zu Giovanni Battista Piranesi. Künstler, Architekt, Sammler, Verleger, geborener Venezianer, der nicht nur die wichtigsten Kupferstiche seiner Epoche machte, sondern auch Architektur entwarf, die ihrer Zeit weit voraus war. In Berlin erinnert jetzt eine große Ausstellung an Maestro Piranesi und Simone Reber hat sich für uns schon umgeschaut.
Er war ein Pedant und Tausendsasser, ein Geschäftsmann und Stratege, ein Forscher, Sammler und Wiederverwerter. Vor allem aber war der Architekt und Kupferstecher Giovanni Battista Piranesi ein Besessener, der über eine mehrdimensionale Imagination verfügte. Entsprechend nähert sich die dichte Jubiläumsausstellung »Das Piranesi-Prinzip« ihrem Thema aus vielen Blickwinkeln. Sie entstand in der Kooperation mit Studierenden, Forschern und Kuratorinnen an der Humboldt-Universität. Eingangs lässt sie anhand von Piranesis Veduten, den Landschaftsbildern, noch einmal die leicht morbide Atmosphäre im Rom des 18. Jahrhunderts entstehen.
Als Piranesi 1740 als junger Mann mit 20 Jahren im Gefolge des venezianischen Gesandten erstmals nach Rom kam, war er sicherlich sofort fasziniert von der Stadt Rom, die eben eine Welt der Antike war, Ruinen, in denen sich eine Stadt befand, während wir heute eher eine Stadtlandschaft haben, in den Ruinen sind.
Sagt Georg Schelbert, der das Projekt von Seiten der Humboldt-Universität betreute. Obwohl Architekt, hatte Piranesi nur ein einziges Mal die Möglichkeit zu bauen. Aber in seine Kupferstiche fließt die Kenntnis der technischen Konstruktionen ein. Zwar überlagern sich mitunter Dokumentation und Fiktion, sehr real bleibt dennoch sein räumliches Vorstellungsvermögen. In das Kolosseum schaut er von oben, obwohl es zu seiner Zeit gar keine Möglichkeit gab, die Vogelperspektive einzunehmen. Das Piranesi-Prinzip nennen die Ausstellungsmacher den künstlerischen Zugriff auf alle Quellen, inklusive der Fantasie. Piranesi war für alles offen.
Und er hat zudem all die Dinge und Situationen und Ideen, die er ergriff, aus ihrer Isolation befreit und miteinander gemixt,
sagt Moritz Wullen, Direktor der Berliner Kunstbibliothek.
Das beste Beispiel für ein Genre-Crossing sind die Carceri. Die Carceri hat man lange Zeit interpretiert als innenweltliche Visionen. Tatsächlich handelt es sich um sehr artistische Verknüpfungen der Architekturdarstellungskunst seiner Zeit und der Bühnenkunst seiner Zeit. Man weiß nicht, ist es Realität, Irrealität oder Bühne.
Sehr schlüssig leitet die Ausstellung die berühmten Carceri, die düsteren Folterszenen in labyrinthischen Kerkern, von der sogenannten Winkelbühne ab, die zu Beginn des 18. Jahrhunderts für das Theater erfunden wurde. Eine Gebäudeecke in der Mitte der Kulisse lenkt den Blick in zwei Richtungen. Piranesi verwendet diese Bühnenarchitektur für seine Radierungen und erzielt den Effekt surrealer Albtraumbilder. Die Anleihe bei der Oper wirkt deshalb überzeugend, weil der Künstler offenbar auch in seinem Leben zu Theatralik neigte. Er residierte fürstlich im Palazzo Tomati nahe der Spanischen Treppe und betrieb von diesem Zentrum aus ein florierendes Geschäft mit Antiken. So schildert das Eva Dahlwey, eine der Studierenden in diesem Projekt.
Er ist 1761 dahingezogen und es wurde zu seinem Lebensmittelpunkt. Also in diesem Palazzo hat Piranesi gestochen, er hat Werke vertrieben, er hat seine Antiken gesammelt, er hat Antiken neu zusammengesetzt. Und dieser Palazzo ist auch ausgewuchert. Also es gibt zeitgenössische Berichte, in denen zu lesen ist, dass nach und nach die nahestehenden, die umliegenden Palazzi einfach mit eingezogen wurden und gewissermaßen zu Magazinen wurden für seine umfangreiche Sammlung.
Mit großer Lust am Menschlichen gräbt die Ausstellung auch Piranesis Umgang mit Konflikten aus. Der verspielte Künstler, der in seinen Stadtplänen immer wieder Fenster auf neue Details öffnete, der in jede Darstellung noch eine zweite Ebene einführte, konnte sehr zornig werden. Ein Kritiker desavouierte Piranesi, indem er ihn als Kackwurst darstellte, wie das im Begleitheft formuliert wird. Die detailgenauen Kupferstiche entstanden in mehreren Schritten aus Versuch und Irrtum. Besonders schön sind die Einblicke in Piranesis Werkstatt. Für seine Zeichnungen verwendete er die Vorder- und die Rückseite des Papiers. Diese delikaten Blätter sind jetzt in der Ausstellung von beiden Seiten zu sehen.
Es gibt auch ein Blatt, wo man die Spannbreite, in der sich Piranesi bewegt hat, ganz gut sehen kann. Und das ist eines, wo auf der einen Seite die Engelsburg dargestellt hat, was er dann auch in einem Stich wieder realisiert hat und wo auf der Rückseite, die er wiederverwendet hat, eine absolut fantastische Architektur zu sehen ist.
Piranesi der Realist und Piranesi der Fantast. Aufregend an dieser Schau ist auch, wie der multiperspektivische Künstler die Betrachter zur mehrspurigen Wahrnehmung animiert.
Bis Februar in Berlin am Kulturforum Piranesi. So, schauen wir auf die nächste Woche. Die Feuilletons vom Montag, schon gelesen von Tobias Wenzel.
Überall heißt es, Schadenfreude sei nicht angebracht, schreibt Hans Zippert in der Welt mit Blick auf Donald Trumps Corona-Infektion, um dann zu fragen, ob denn das Heucheln von Mitgefühl besser sei. Es wird nur sehr wenige, extrem gefestigte Charaktere geben, die gedacht haben, der arme Trump, als ob der es nicht schon schwer genug hat, den ganzen Tag die anstrengende Lügerei und Hetze und nun auch noch Corona. So viel Empathie bringt nicht mal der Papst auf. Die Ära des Patienten Trump, die Überschrift im Feuilleton der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, meint erst einmal nicht die jetzige Covid-19-Erkrankung, sondern einen 27 Jahre zurückliegenden Vorfall. 1993 soll er nämlich durch eine Herzschwäche zusammengebrochen sein. Darüber schreibt jedenfalls Paul Ingendey, wobei er diese Information Eyad Akhtars Roman Homeland-Elegien entnommen hat. Der erscheint in einer Woche auf Deutsch. Der Roman sei allerdings Autofiktion, erklärt Ingendey, sei dicht an nachprüfbaren Tatsachen entlang erzählt. Insofern dürfe man wohl davon ausgehen, dass das mit den Herzbeschwerden Donald Trumps im Jahr 1993 stimme. Zumal der behandelnde Kardiologe der Vater des Romanautors gewesen sei. Trump hat laut Romantext den damals extra eingeflogenen Arzt, einen pakistanischen Immigranten, stundenlang warten lassen. Dem Kardiologen sei der Geduldsfaden gerissen, er habe sich bei Trump beschwert. In den Worten Paul Ingendeys: Da tut Trump etwas, was Zeugen späterer Jahrzehnte nicht mehr von ihm überliefern werden. Er entschuldigt sich. Von Homeland-Elegien zu Homeoffice-Ermüdungen. Die meisten dürften die Videokonferenzen leid sein. Die Firma High Fidelity hat das erkannt und sich deshalb von der visuellen Kommunikation verabschiedet und sich stattdessen der 3D-Audiotechnik zugewandt, berichtet Michael Morstedt in der Süddeutschen Zeitung. Bei so einer 3D-Audiokonferenz höre man die anderen Teilnehmer lauter, wenn man ihnen virtuell näher komme, als farbiger Punkt in einer abstrahierten, aus der Vogelperspektive gezeigten Strandlandschaft. Wenn man sich bzw. seinen Punkt auf dem Bildschirm von den anderen Teilnehmern entferne, würden deren Stimmen kontinuierlich leiser. Manche Nutzer berichten, noch nie seien sie dem Bar- und Kneipengefühl von einst näher gekommen als durch High Fidelity, schreibt Morstedt. Dieses beruhigende soziale Grundrauschen, von dem man wohl nie geahnt hätte, wie sehr man es mal vermissen würde. Nicola Kuhn vermisst den abgerissenen Palast der Republik als ein herausragendes Beispiel der DDR-Architektur. Jedenfalls meint man das aus ihrem Artikel für den Tagesspiegel »Alte Platte, neue Liebe« herauszulesen. Die Architekturszene hat die Ostmoderne längst als hippes Thema entdeckt. Designer entwerfen Kissen und Tapeten mit Plattenbaufassaden als Muster, auf die sanftes Abendlicht fällt, schreibt Kuhn. Aber die neue Liebe zur Platte reiche oft nicht aus, um Abriss oder Verfall zu verhindern. Auch die Dresdner Robotron-Kantine sei noch vom Abriss bedroht. Die Sanierung von Halle Neustadt schätzt Nicola Kuhn als gescheitert ein. Von den 5 einstmals als Gegenpol zu den historischen Türmen der Hallenser Altstadt errichteten Scheibenhochhäusern stehen heute 4 leer. 3 sind aufgegeben und gehören den Tauben. 1 soll für teure Apartments hergerichtet werden und befindet sich im Wartezustand. Vielleicht steigt der Immobilienunternehmer Donald Trump ja noch ein und macht eine Luxussanierung von Halle Neustadt, wenn er Covid-19 überlebt. Und falls Trump stirbt, schreibt Hans Zippert in der Welt, würde er seinen Tod einfach so anerkennen oder ihn vor Gericht anfechten?
Tobias Wenzel mit den Feuilletons vom Montag. Und zu ergänzen ist dazu, dass Donald Trump das Krankenhaus soeben verlassen hat. Das also, was den Gesundheitszustand des Präsidenten, zumindest den äußeren Gesundheitszustand, angeht. Das war Fazit, die Kultur vom Tage mit Wladimir Balzer.